4000 Hertz.
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Milla König und ich begrüße euch zur ersten Folge von Aufnahmen aus der Geisterwelt. Normalerweise arbeite ich an einer großen Universität und beschäftige mich mit biologischer Forschung. Seit einigen Jahren, mittlerweile müssten es schon etwa 8 sein, bin ich aber auch Podcasterin. Vielleicht habt ihr mich auch schon mal an anderer Stelle gehört. Ehrlich gesagt, ich hätte bis vor 6 Monaten niemals gedacht, dass ich mal einen Podcast mache wie diesen hier. Einen, in dem es um Unglaubliches und Übernatürliches geht. Mein Vergangenheits-Ich hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Doch dann erreichte mich im letzten Jahr ein Konvolut an Aufzeichnungen und Aufnahmen. Und es änderte sich damit alles für mich. Dieser Podcast ist das Ergebnis meiner Aufarbeitung dieser Sammlung. Wieso gerade ich diese Sachen bekommen habe, dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Nachlass von Parawissenschaftler Dr. Walsh. Aufnahmen aus der Geisterwelt.
Wir haben exklusiven Zugriff auf den umfangreichen Nachlass von Dr. Walsh, einem zu Lebzeiten umstrittenen Parawissenschaftler. Dr. Walsh war blind und hatte deshalb nach eigenen Angaben einen besonderen Zugang zur Zwischenwelt. Erst nach seinem Tod entdeckte man seine umfangreiche Sammlung von tagebuchähnlichen Aufzeichnungen und Tondokumenten, mit denen er seine verstörendsten Fälle dokumentiert hat. Es sind entrückte und erschreckende Aufnahmen. Mit großem Aufwand rekonstruieren wir die Fälle und erzählen sie nach bestem Wissen und Gewissen nach. Die Aufnahmen haben über die Jahre stark gelitten und liegen nur noch bruchstückhaft vor. Doch der Schrecken und die Gewissheit, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir glauben, das ist zu verstehen.
Mein Name ist Dr. Frederick Walsh. Und das hier ist Fall Nummer 307. Das verschwundene Kind.
Dr. Walshs Fall 307, dem wir uns heute widmen, spielte sich vor über 30 Jahren ab. Im Oktober 1992. Dann greift er aber auch noch 20 Jahre weiter zurück. Bis in die 70er. Er gehörte zu den härtesten Fällen, zu denen Walsh je gerufen wurde. Schließlich ging es um ein Kind. Ein Kind in den Fängen eines Dämons. Mir fiel es total schwer, diesen Fall aufzuarbeiten. Auf vielen Bändern, die Nummer 307 tragen, ist einfach nur Rauschen zu hören. Ich habe mich durch stundenlanges Rauschen gehört. Denn wir wissen ja nie, wann auf den Bändern was Relevantes zu hören ist. Irgendwann aber habe ich beim Durchhören was verstanden. Das ist nicht nur ein technisches Rauschen, was ich da höre. Das ist das Rauschen des Waldes. Der Wald, in dem sich diese ganze Katastrophe Fall 307 abgespielt hat. So. Der blinde Dr. Walsh hat stundenlang den Wald aufgezeichnet, aus dem der kleine Tim damals nicht wieder heimgekehrt ist. Dieser Wald ist Teil des Hunsrücks, einer Region im Südwesten Deutschlands, mit tiefen, dunklen Wäldern, fast wie Urwälder. Hier erzählt man sich seit Jahrhunderten dunkle Geschichten von Verlust und Verzweiflung. Und wie ich es auf einer kurzen Notiz gehört habe, war Dr. Walsh auch nicht besonders überrascht, dass ihn ein mysteriöser Fall um ein vermisstes Kind genau hierher brachte.
Die Mutter hat mich eben vom Bahnhof abgeholt, nette Frau, aber von der Angst um ihren Sohn eingenommen. Da ist aber noch etwas, das mich an ihr irritiert. Ich weiß nur noch nicht was.
Aber von vorne. Die ganze Tragödie spielt sich im kleinen Örtchen Moorbach im Hunsrück ab. Ein abgelegener, fast vergessener Ort. Es ist Anfang Oktober 1992 und noch nicht wirklich herbstkalt. Die Sonne scheint an den meisten Tagen noch. Und an einem Abend kommen zwei Kinder, wir nennen sie hier Lars und Aaron, Wie immer anonymisieren wir die beteiligten Menschen. Also Lars und Aaron sind beide 9 und sie kommen in der Abenddämmerung vom Spielen nach Hause. Allerdings war mit ihnen ein drittes Kind am Nachmittag losgegangen. Und das kommt jetzt nicht nach Hause. Tim Franke, so nennen wir ihn hier. Tims Mutter Karin ist natürlich total krank vor Sorge. Sie ist alleinerziehend. Sonst fühlt sie sich nicht hilflos, aber jetzt verständlicherweise total. Sie geht zwar am Abend noch mit ein paar Nachbarn los, um Tim zu suchen, aber ohne Erfolg. Sie gehen auch zum Wald, wo sie vermuten, dass die Kinder dort gespielt haben. Aber es ist mittlerweile viel zu dunkel und irgendwann brechen sie die Suche ab. Die Nachbarin sagte ihr wohl noch, dass Tim bestimmt bald zurückkommt. Was man halt so sagt. Die nächsten 3 Tage und Nächte wird dann intensiv nach Tim gesucht. Viele Dorfbewohner helfen mit, auch die örtliche Polizei und sogar Suchhunde sind dabei. Aber alles ohne Erfolg. Mittlerweile ist passenderweise auch das Wetter umgeschlagen. Es ist jetzt nicht mehr spätsommerlich schön, sondern jetzt zeigt sich langsam wirklich der Herbst. Wind kommt auf und zumindest nachts gibt es Regen. Irgendwann nimmt der Pastor der Gemeinde Karin Franke zur Seite und sagt ihr, dass er und auch die Polizei nicht mehr annehmen, dass Tim noch lebend gefunden wird. Die Mutter ist in Schockstarre. Was ist denn eigentlich mit den beiden anderen Jungs, Aaron und Lars? Es gibt was an der Sache, dass das Ganze etwas anders erscheinen lässt als einen normalen vermissten Fall. Die beiden anderen Kinder, also Lars und Aaron, waren seit dem Tag des Verschwindens von Tim verstummt. Kein Wort sprechen sie bisher. Und selbst die Polizei und ein extra angereister Kinderpsychologe bringen die Kinder nicht zum Sprechen. Und dann ist da noch was. Beiden steht seit dem Tag X eine große Angst in ihren Gesichtern. Es ist, als würde ein Schrecken regelrecht in ihnen festsitzen. Als Dr. Walsh in Moorbach ankommt, ist Tim seit einer Woche verschwunden. Dr. Walsh ist nicht das erste Mal in Moorbach. Er war schon mal dort, vor ungefähr 20 Jahren, Anfang der 70er, als er ein junger, angehender Parawissenschaftler war. Und den Fall, das war einer seiner ersten, den hat er als richtig schlimm in Erinnerung. Denn er fand ein für ihn echt nur unbefriedigendes Ende. Hoffentlich kein schlechtes Omen für den aktuellen Fall. Moorbach selbst hat sich kaum verändert. Mittlerweile war nach Aussage des leitenden Kommissars der gesamte Wald durchpflügt worden. Aber eine Leiche wurde nicht gefunden. Für Dr. Walsh gibt es jetzt zunächst 3 Schlüssel, um sich dem Fall zu nähern. Zum einen Karin Franke, die Dr. Walsh um Hilfe gebeten hat. Dann die 2 Kinder, Aaron und Lars. Und zum dritten der Wald. Genauer gesagt die Stelle, an der sich die Kinder am Tag des Verschwindens aufgehalten haben. Zusammen mit Karin Franke organisiert er ein Treffen mit den Jungs. Die Eltern waren erstmal dagegen. Von dem Parawissenschaftler halten sie gar nichts. Aber mittlerweile ist sogar die Polizei so verzweifelt, dass sie die Eltern zum Treffen überredet. Auch hiervon gibt es ein Tondokument, das ich euch jetzt vorspiele. In einem Raum der Kirchengemeinde, organisiert vom Pastor, der sich sehr engagiert in der Sache, sitzen sich Dr. Walsh, Lars und Aaron an einem Tisch gegenüber. Nochmal der Hinweis, wir vermeiden hier im Podcast die echten Namen der Beteiligten zu nennen. Deswegen haben wir sie auf den Aufnahmen gepiept.
13. Oktober 1992. Befragung der beiden Kinder. Mit anwesend im Raum die Eltern der 3 Jungen, Kommissar Fütter und Pastor. Was könnt ihr mir zu Tim sagen?
Auf seine Frage bekommt Dr. Walsh erstmal nur Schweigen zu hören. Die Jungs starren verängstigt vor sich hin, es gibt keinen Blickkontakt. Ich glaube aber, dass Dr. Walsh sowieso nicht mit einer Antwort gerechnet hat. Das wäre viel zu einfach. Dr. Walsh hebt den Kopf in Richtung der Erwachsenen und bittet darum, mit den Kindern allein sprechen zu dürfen. Der Pastor nickt den Eltern zu. Tims Mutter schaut auch fast flehend zu den Eltern rüber. Die stehen dann widerwillig auf und verlassen schließlich den Raum. Dr. Walsh ist jetzt mit den beiden allein. Und er macht einen neuen Anlauf. Nochmal, könnt ihr mir irgendetwas sagen, das uns hilft, Tim wiederzufinden? Wieder langes Schweigen. Aber er ist geduldig. Ich glaube, er weiß mittlerweile, dass wenn man langes Schweigen erträgt, sich das am Ende oft auszahlt. Und tatsächlich, nach vielen Minuten kommt etwas. Hört jetzt genau hin. Vielleicht hätten wir von Aaron noch mehr erfahren, wenn sein Vater nicht reingestürmt wäre und das Tonbandgerät ausgeschaltet hätte. Er ist total wütend und zieht seinen Sohn aus dem Raum und sie verlassen das Gemeindehaus. Aber hören wir noch mal in die Aufnahme. Habt ihr verstanden, was Aaron da aus sich herauspresst? Wir haben es hier mal lauter gemacht und seine Stimme digital hervorgehoben.
Der Wald. Er spricht.
Der Wald. Er spricht. Für Dr. Walsh ist klar, er muss in den Wald. Sofort. Wer weiß, wie viel Zeit ihnen überhaupt noch bleibt. Am Nachmittag macht er sich auf. Der Wald hier um Moorbach ist tief und verschlungen. Der Langstock, der dem blinden Dr. Walsh sonst immer gut hilft, wird ihm hier nur eingeschränkt hilfreich sein. Als er den Wald betritt, hört er deutlich, wie der Wind durch die Äste raschelt. Er spürt, wie der Tag langsam zu Ende geht. Genau so, wie jetzt deutlich zu spüren ist, dass der Sommer zu Ende geht. Nach einiger Zeit, er befindet sich bereits tief im Wald, bleibt er mit einem Mal stehen. Er horcht. Es ist diese besondere Gabe von Dr. Walsh, sofort in einen tranceähnlichen Zustand zu kommen, sobald Nicht-Weltliches anwesend ist. Besondere Entitäten, eben Paranormales. Und das ist jetzt ganz deutlich der Fall. Auch wenn Dr. Walsh blind ist. Er kann sehen. Und zwar Dinge, die die Sehenden nicht wahrnehmen können. Er sieht vier Mädchen. Sie stehen im Kreis, hier im Wald. Über ihnen groß, schwarz. Ja, was ist das? Schwarzer Rauch? Dr. Walsh kann es nicht gut erkennen. Er tritt näher an die Szene heran. Er kann nichts hören. Die vier jugendlichen Mädchen bewegen ihre Münder, scheinen zu sprechen. Aber er hört nichts, so als sei er plötzlich taub. Und dann, auf einmal, erkennt er, wie eine erst laut aufschreit und dann lacht. Dann ein Windstoß und ein lauter Aufschlag. Dr. Walsh ist wieder im Hier und Jetzt. Er fasst nach rechts. Ein riesiger Ast liegt neben ihm auf dem Waldboden. Bestimmt armdick. Er hat ihn nur um Millimeter verfehlt. Dr. Walsh beschließt, den Rückweg ins Dorf anzutreten. Kurz bevor er nach dem ziemlich beschwerlichen Rückweg aus dem Wald an dem Gasthof ankommt, in dem er sein kleines Zimmer bezogen hat, hört er von weitem Streit. Eine Männerstimme schimpft laut. Er erkennt die Stimme von Aarons Vater. Dann mischt sich eine zweite Stimme dazu. Eine Frauenstimme, eindeutig Karin Franke. Aarons Vater ist der Meinung, dass Karin Franke seinen Sohn belästigt. Sie hat in den letzten Tagen wohl mehrfach versucht, die beiden Jungs abzufangen und zur Rede zu stellen. Klar, das ist ihre Verzweiflung. Sie will eben nichts unversucht lassen. Sofort mischt sich Walsh ein. Aarons Vater zieht mit seinem Sohn an der Hand wütend davon. Walsh hat das Gefühl, er sollte Karin Franke nach Hause begleiten. Ihr Zustand hat sich, natürlich total verständlich, nochmal richtig verschlechtert. Auf dem Weg zu ihrem Haus will er ehrlich sein. Frau Franke, ich nehme wahr, dass Sie mit weltlichen Mitteln Tim nicht zurückbekommen werden. Tims Mutter bricht in Tränen aus und sagt, Tim ist alles, was sie hat. Walsh reicht ihr ein Taschentuch. Lassen Sie uns reingehen. Im Haus der Frankes setzen sie sich in das kleine Wohnzimmer. Niedrige Decken, Das spürt Dr. Walsh sofort. Ohne groß drumherum zu reden, fragt er: Was ist eigentlich mit Tims Vater? Er ist nicht mehr da, schon lange nicht mehr. Dr. Walsh berichtet ihr, dass er im Wald war und dass er etwas gesehen hat. Wir haben es hier mit einer bösen Entität zu tun. Sie schaut ihn an und sagt dann: Ich weiß, der Dämon. Er ist zurück. Dr. Walsh ist verwundert. Karin Franke ist mit einem Mal wütend, versucht aber, die Fassung zu wahren. Der Dämon, den sie mir nicht austreiben konnten. Sie sieht ihn verbittert an. Das spürt Dr. Walsh. Vielleicht erinnern sie sich nicht mehr. Ich kann mich aber noch sehr gut erinnern. Ich war 15. Ich habe sie gerufen, weil sie der Einzige sind, der den Dämon bereits kennt. Dr. Walsh versteht immer noch nicht. Ihm ist mit einem Mal unwohl. Sehr unwohl. Sie können sich wirklich nicht erinnern. Karin Franke beginnt zu erzählen, wie sie vor 20 Jahren als Jugendliche eines Abends von drei Freundinnen überredet wurde, bei einer sogenannten Seance mitzumachen. Die vier verbrachten einen Sommerabend draußen. Eine Art Mutprobe treibt sie in den Wald. Dann holt eine Freundin ein Buch aus ihrer Tasche. Ein altes Buch über Geisterbeschwörungen und Rituale. Es soll ein Spaß sein. Karin ist unsicher, hat Angst, doch die anderen überreden sie, dabei zu bleiben. Sie bleibt. Vor den Freundinnen will sie nicht ängstlich dastehen. Sie stellen sich, wie im Buch beschrieben, auf einer kleinen Lichtung im Kreis auf und fassen sich an den Händen. Schließt die Augen, befiehlt die eine. Erst flüstert die Freundin, da ihr nichts anderes einfällt, das Vaterunser. Allerdings macht sie Fehler, verdreht die Worte und dichtet etwas hinzu. Dann, ganz naiv, fragt sie, ob noch jemand anwesend sei. Es passiert nichts. Sie fragt wieder. Keine Antwort. Auf einmal schreit Karin, halb amüsiert, halb um die anderen zu beeindrucken: Verfickte Scheiße, ist hier jemand? Plötzlich ein starker Windstoß. Dann schmettert ein großer Baumast einen Meter neben den vier Mädchen auf den Waldboden. Alle schrecken auf, schreien, sind außer sich. Nur Karin steht noch da. Sie fühlt eine Schwere in sich, wie sie es noch nie wahrgenommen hat. Sie kann sich nicht bewegen, kann die Augen nicht öffnen. Dann lässt der Schreckmoment allmählich nach. Auch Karin kann sich nun wieder rühren. Die vier lösen den Abend auf und gehen verstört nach Hause. Jedoch nach diesem Vorfall ist alles anders bei Karin. Sie hat unkontrollierbare Wutausbrüche, spricht im Schlaf in fremden Sprachen und berichtet ihren Eltern beim Abendbrottisch: Er starrt mich an. Der Vater fragt nach: Wer? Der Mann neben dem Bücherregal hinter dir. Karins Vater dreht sich um, sieht aber niemanden. Doch Karin hat ihn gesehen. Und jetzt spürt sie seinen Atem in ihrem Nacken. In der Folgezeit erträgt sie die Sichtungen und Erscheinungen. Ihre Eltern glauben ihr nicht. Mehr noch, sie bestrafen sie immer häufiger für ihr verändertes Verhalten. Eines Abends sieht Karin im Fernsehen einen nicht sehr freundlichen Bericht über Dr. Walsh. Der Reporter macht sich mehr als lustig über den blinden Parawissenschaftler, seine angebliche Expertise und über die Menschen, denen er bereits helfen konnte. Doch Karin ist überzeugt: Wenn ihr noch jemand helfen kann, dann er. Gegen den Willen ihrer Eltern kontaktiert sie Dr. Walsh. Jetzt erinnert sich Dr. Walsh. Ja, richtig, die Karin. Damals erst 15 Jahre. Üble Geschichte, die er gerne ganz vergessen hätte. Karin erzählte damals Dr. Walsh, dass sie zunächst nur die Präsenz von etwas spürte. Diese Präsenz dann mit der Zeit aber immer deutlicher wurde. Mittlerweile sieht sie immer wieder Personen. Das passiert vor allem zu Hause, meistens abends oder nachts. Oft wacht sie davon auf, dass ruckartig ihre Bettdecke weggezogen wird. Oder sie spürt einen heißen Atem ganz nah an ihrem Gesicht. Manchmal steht auch einfach nur eine gesichtslose Person in ihrem Zimmer. Sie ist krank vor Angst und auch ihre Eltern wissen nicht mehr weiter. Sie glauben ihr aber weiterhin nicht. Dr. Walsh stellte damals fest, dass Karin von einem Dämon besessen war, ausgelöst durch die Seance mit ihren Freundinnen. Vermutlich hat er sich Karin ausgesucht, da sie einerseits genug Angst und Verzweiflung in sich trug, sich andererseits zu Beginn der Seance lustig gemacht hatte. Walshs Rat? Es muss erneut eine Sitzung in ähnlicher Konstellation stattfinden. Er will dem Ganzen beiwohnen und versuchen, auf einen positiven Ausgang hinzulenken. Doch bevor sich die Möglichkeit ergibt, die Seance überhaupt stattfinden zu lassen, wird Karin gezwungen, Moorbach zu verlassen. Ihre Eltern ziehen Hals über Kopf mit ihr weg, weit weg, nach Norddeutschland. So hoffen sie, dem ganzen Schrecken entfliehen zu können. Mittlerweile glimmt die fünfte Zigarette zwischen Karin Frankes Fingern. Sie sagt, meine Eltern haben sich damals gewaltig geirrt. Nachdem die Familie ihr neues Haus weit weg vom alten Leben bezogen hatte, ging der Spuk nämlich von Neuem los. Dämonen lassen sich nicht durch Wegzug vertreiben. Sie kommen immer mit. Irgendwann ließ er gar nicht mehr von Karin ab. Sie konnte nicht mehr normal leben, konnte nicht zur Schule gehen, irgendwann nicht mal mehr richtig das Bett verlassen. Als sie eines Abends völlig am Ende, wie gelähmt in ihrem Bett liegt, schreit sie plötzlich lauthals los. »Was willst du von mir?« Alles würde sie ihm geben, wenn er sie nur in Ruhe lässt. Plötzlich fegt ein heftiger Windstoß durch ihr Zimmer. Alles wackelt, selbst das Bett, in dem sie liegt. Dann Stille. Und ein Lachen in der Ferne. Ein Kinderlachen. Dann wieder Stille. Und diese Stille hält an. Der Dämon ist weg. Und Karin beginnt, wieder ein normales Leben zu führen. In den nächsten Jahren vergisst sie immer mehr die Ereignisse. Die Entfernung zum alten Leben und zu ihren Freundinnen hilft dabei natürlich auch. Dann, viele Jahre später, trifft die mittlerweile erwachsene Karin durch Zufall einen Klassenkameraden aus der alten Heimat, also aus Moorbach. Sie verlieben sich und Karin findet überhaupt nichts dabei, mit ihm wieder nach Moorbach in die Heimat ihrer Kindheit zurückzukehren. Kurz nach dem Umzug wird sie schwanger und 9 Monate später kommt Tim zur Welt. Die ersten 3 Jahre seines Lebens sind glücklich und friedlich. Bis es zu einem tragischen Vorfall kommt. Tims Vater stirbt bei einem schweren Arbeitsunfall. Karin Franke berichtet, dass sie in der Folge aber gut zurechtgekommen sind. Sie konnte den Vater gut ersetzen. Dr. Walsh ist sich jetzt sicher. Dämonen ernähren sich von menschlicher Lebensenergie. Je jünger, desto besser. Und was ist aus Sicht eines Dämons besser als eine Jugendliche? Ein Kind. Die junge Karin ist damals, ohne es zu wissen, ein Geschäft mit dem Dämon eingegangen. Er lässt sie in Ruhe. Dafür bekommt er ihr zukünftiges Kind. Karin Franke macht das natürlich total fertig und sie fragt Walsh unter Tränen, was sie jetzt machen soll. Wir müssen mit ihm in Kontakt kommen, sagt Walsh, so wie wir es damals schon machen wollten. Und dann werden wir sehen. Am nächsten Abend machen sich Dr. Walsh, Karin Franke und Pastor Meyer in den Wald auf. Es schadet nie, einen Mann der Kirche dabei zu haben, findet Walsh. Karin Franke ist sichtlich nervös, hat aber auch seit Tagen kaum geschlafen und ist mittlerweile bereit, alles zu machen, um ihren Sohn zurückzubekommen. Schon als sie den Wald betreten, fällt auf, wie laut der Wald an diesem Abend ist. Was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist die Originalaufnahme von Dr. Walsh. Der Wind pfeift durch die Baumkronen und die Äste knacken unter den Schritten der drei. Minutenlang nur Wind, Fußtritte und hier und da ein paar Vögel. Sie gehen lange durch den Wald. Karin Franke führt Walsh an der Hand. Irgendwann bleibt Walsh stehen. Er lässt Karin Frankes Hand los. Es sieht aus, als würde sich der blinde Mann umschauen. Er blickt nach oben in die Bäume, dann geradeaus, dahin, wo der Wald nicht nur dunkel ist, sondern bereits schwarz. Er beginnt schwer zu atmen. Dann sagt er,
Er scheint bereit zur Kontaktaufnahme.
Damit meint Walsh vermutlich den Dämon. Das ist in seiner Welt erstmal eine gute Nachricht. Der Dämon zeigt sich also gesprächsbereit. Dann, plötzlich, wie von einem Schlag getroffen, fällt Dr. Walsh um. Nach ein paar Sekunden kommt er wieder zu sich. Es geht schon. Er will es uns nicht einfach machen, sagt er fast schon routiniert und steht mühsam wieder auf. Dann richtet er sich an Pastor Meyer. Sobald es brenzlig wird, halten sie das Kruzifix hoch und sagen das Vaterunser auf. Immer wieder. Dr. Walsh setzt sich auf einen Baumstumpf. Er hält die Augen fest verschlossen, bittet die anderen beiden, an seine Seite zu treten und ihre Hände auf seine Schulter zu legen. Dann spricht er die Worte. Spiritus obscurus, te invoco, audi vocem meam et responde. Dunkler Geist, ich rufe dich. Höre meine Stimme und antworte. Stille. Nochmal. Spiritus obscurus, te invoco, audi vocem meam et responde. Und dann hören wir plötzlich Karin Franke wimmern. Schnell greift sie Dr. Walshs Hand. Es ist, als ob sie langsam hochgehoben wird. In ihren Augen liegt die pure Angst. Sie schwebt einen halben Meter über dem Boden. Pastor Meyer beginnt, das Vaterunser zu sprechen. Dann schwebt sie immer höher, kann die Hand von Dr. Walsh nicht mehr halten, als ob ein unsichtbarer Riese sie immer weiter in die Höhe hebt. Mittlerweile schwebt sie bestimmt 2 Meter über dem Boden. Walsh hält die Augen immer noch geschlossen, ruft aber mit festem Ausdruck, lass sie runter. Mit einem Krach fällt sie auf den Waldboden. Und jetzt hört genau hin. Es ist eindeutig Tim zu hören. Karin Franke steht auf, sieht ihren Sohn auf sich zulaufen und will ihn in die Arme schließen. Doch mit einem Mal steht Dr. Walsh auf. Nein! Er wirft sich zwischen die beiden und brüllt, lass sie in Frieden. Lass sie in Frieden. Tims Augen sind blutunterlaufen, sein Mund zu einer Fratze verzogen. Es ist der Dämon. Er hat in seiner ganzen Perfidität die Gestalt von Tim angenommen. Wir werden jetzt den Dämon hören. Diese Aufnahme ist ziemlich verstörend. Der Dämon, wie er aus Tim spricht. Mama! 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 dann plötzlich will der Dämon in Gestalt von Tim auf Karin Franke losgehen. Der Pastor greift in seine Jackentasche und holt ein Fläschchen hervor. Weihwasser. Als er Tim damit bespritzt, lässt der Dämon ab von Karin Franke. Allerdings ist er jetzt noch angriffslustiger. Dr. Wong fordert den Pastor auf, weiter das Vaterunser zu sprechen. Dann greift Dr. Walsh in seine Tasche und holt einen schimmernden Dolch hervor. Ein Dolch aus reinem Silber. Damit droht er dem Dämon, der wie alle Dämonen Silber als reines Metall verabscheut. Karin Franke fleht ihn an, ihrem Tim nichts anzutun. Doch Walsh geht entschlossen in Richtung des Dämons und sticht ihm mit voller Wucht in den Bauch. Karin Franke schreit auf. Der Körper des kleinen Tim sackt zusammen und liegt jetzt reglos am Boden. Frau Franke stürzt zu ihrem Sohn. Der hebt ruckartig den Kopf, dass es knackt. Karin Franke sieht für Sekunden in das Gesicht des Teufels. Ein Blick in den Abgrund der Menschheit. Dann öffnet die Fratze ihr Maul und hackt ihren stinkenden Kiefer in ihren Nacken. Dr. Walsh rammt wieder mit all seiner Kraft den Dolch ein zweites Mal in die Kreatur. Der Dämon lässt ab und fällt reglos um. Langsam öffnet Tim seine Augen und fällt dann seiner Mutter geschwächt um den Hals. Karin Franke erwidert die Umarmung und weint laut auf. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie ging's denn den beiden danach? Und was machen sie heute? Und ich kann euch sagen, ich habe etwas recherchiert und tatsächlich den Mann gefunden, den wir hier Tim Franke genannt haben. Heute ist er Ende 30 und lebt ganz woanders. Ich konnte ihn auch nur kurz sprechen. Er wollte nicht viel sagen, nur, dass es ihm gut geht. Anscheinend ist in der Folge der Dämon in Tims Leben und in dem seiner Mutter nicht mehr aufgetaucht. Seine Mutter ist wohl vor ein paar Jahren gestorben. Und so ganz hat sie das alles nie überwunden. Sie hat sich bis zu ihrem Lebensende verfolgt gefühlt. Und auch von Lars und Aaron habe ich gehört. Beide leben nicht mehr in Deutschland, aber es geht ihnen wohl auch gut. Das war's für heute mit den Aufnahmen aus der Geisterwelt, aus dem Nachlass des Parawissenschaftler Dr. Walsh. 307, das verschwundene Kind. Eins noch, ich will ganz ehrlich sein. Denn ich denke, wir sollten besser immer mit offenen Karten spielen. Es gibt eine Verbindung zwischen mir und Walsh. Der gesamte Nachlass kam nicht zufällig zu mir. Ob und was ich euch davon noch genauer erzähle, das muss ich mir noch überlegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Miller.